Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der US-Geheimdienst NSA hat offenbar auch den früheren Bundeskanzler Schröder abgehört. Das ergeben Recherchen des Norddeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung. Die Angaben werden durch amerikanische Regierungskreise und NSA-Insider gestützt. Ein Dokument soll zeigen, dass deutsche Regierungschefs seit 2002 abgehört wurden. Der Grund für die Anordnung damals soll Schröders Widerstand gegen den Irakkrieg gewesen sein.
Wenige Zeilen, die mächtig für Wirbel sorgen. Zeitungen druckten vergangenen Oktober dieses von Edward Snowden gelieferte Dokument. Kanzlerin Merkel, so die Deutung, von der NSA abgehört. Vom Dach der US-Botschaft soll Merkel seit Jahren belauscht worden sein. Doch offenbar hat der amerikanische Geheimdienst schon den früheren Kanzler Gerhard Schröder abgehört. 2002 begann der Überwachungsauftrag. Damals war Merkel noch gar nicht Kanzlerin. Die bisherige Lesart war, sie sei schon als CDU-Politikerin abgehört worden. Aber NSA-Insider erklären das Dokument ganz anders. Ab 2002 wird der deutsche Kanzler abgehört, immer unter der Nummer 388. Zunächst also SPD-Kanzler Schröder. Hier in Snowdens Dokument hat sich nur der Name der Zielperson verändert, Merkel. Vermutungen, dass auch Rot-Grün ausgespäht wurde, gab es schon lange. Für den Geheimdienstexperten der Grünen ist es mittlerweile Gewissheit.
Nach meinen Informationen ist es tatsächlich so gewesen, dass 2003 Bundeskanzler Schröder und vermutlich auch andere aus der damaligen rot-grünen Bundesregierung abgehört worden sind.
Der Grund für die Überwachung war laut US-Regierungskreisen, Schröder hatte sich immer vehement gegen den Irakkrieg gewandt.
Es gilt, was wir gesagt haben vorher und nachher, und das gilt auch heute noch, dass eine Beteiligung an einer militärischen Aktion nicht in Frage kommt.
Dass die Bush-Regierung offenbar Schröders Überwachung veranlasst hatte, dazu teilte Schröder heute mit: Damals wäre ich nicht auf die Idee gekommen, von amerikanischen Diensten abgehört zu werden. Jetzt überrascht mich das nicht mehr. Die NSA verweigerte eine Stellungnahme. Die Bundesregierung erklärte keine Kenntnis von dem Vorgang zu haben.
Mehr Einzelheiten zu den Recherchen um die Abhöraktivitäten des US-Geheimdienstes finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Führende US-Internetkonzerne haben erstmals bekannt gemacht, wie oft die NSA Kundendaten bei ihnen abgefragt hat. Ein Sprecher von Microsoft erklärte, die Zahlen bestätigten, dass unter Millionen Nutzern nur wenige von den Behördenanfragen betroffen seien. Die Branchenriesen hatten selbst auf die Veröffentlichung gedrungen. Sie wollen dem Eindruck entgegentreten, den Geheimdiensten im großen Stil Zugriff auf Nutzerdaten zu gewähren.
Kein leichter Besuch. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Obama vor Schülern in Maryland für die Chancen des Internets wirbt, dürfen die großen Internetfirmen erstmals offenlegen, wie häufig die NSA in ihren Daten spioniert hat. Um ihre verunsicherten Kunden zu beruhigen, wollen Facebook, Google, Microsoft, Yahoo und LinkedIn genauer über das Ausmaß des NSA-Zugriffs informieren. Sie hatten auf die Veröffentlichung der Daten geklagt und letzte Woche einen Vergleich mit dem Justizministerium geschlossen. US-Internetfirmen erleben einen deutlichen Vertrauenseinbruch bei ihren Kunden seit den Veröffentlichungen Snowdens. Aus Sorge, dass private Daten an die NSA weitergereicht werden, gehen die Geschäfte international zurück. Allein im ersten Halbjahr 2013 musste Yahoo über 40.000 Kundenkonten an die NSA herausgeben und liegt damit an der Spitze. Gefolgt von Microsoft mit rund 15.000 weitergereichten Informationen, darunter auch Rechnungen und Geschäftsdaten. Die heutige Veröffentlichung bringt mehr Transparenz, doch eine Einschränkung der NSA-Überwachung bedeutet sie nicht.
Auch wenn die Zahlen belegen, dass nur ein verhältnismäßig kleiner Teil von Kunden betroffen ist, ist das Vertrauen in die Sicherheit der Daten schwer erschüttert und das ist schlecht fürs Geschäft. Die großen Internetfirmen wollen deshalb weiter Druck auf die Regierung ausüben. Und ihr Einfluss ist viel größer als der der aufgebrachten europäischen Partner.
Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat während seines Deutschlandbesuchs um mehr Unterstützung für einen Beitritt des Landes zur Europäischen Union geworben. Die Türkei verhandelt seit 2005 mit der EU. Die Gespräche waren zuletzt wieder ins Stocken geraten. Bundeskanzlerin Merkel reagierte zurückhaltend und sprach von einem nach wie vor ergebnisoffenen Prozess.
Es gab schon freundlichere Empfänge für den türkischen Ministerpräsidenten. Kritische Stimmen heute vor dem Brandenburger Tor. Zumindest von draußen blies dem Mann aus Ankara lauter Protest entgegen.
Er macht, was er möchte. Er ist ein richtiger Diktator.
Bei seinen Gesprächen mit Kanzlerin Merkel gab es versöhnlichere Töne. Zumindest der Konflikt um die doppelte Staatsbürgerschaft von türkischstämmigen jungen Leuten in Deutschland könnte entschärft werden. Denn auch die Union ist inzwischen bereit,
dass wir die doppelte Staatsbürgerschaft dieser jungen Leute hinnehmen und die wir, wenn sie hier aufgewachsen sind, nicht mehr in diese schwierige Situation bringen wollen, sich zwischen zwei Staatsbürgerschaften entscheiden zu müssen.
Wobei Details noch zu klären sind. So eindringlich wie nie bat Erdogan heute um mehr deutsche Unterstützung beim Türkei-Eintritt in die EU. Die Türkei unterhält vielfältige Beziehungen auf dem Balkan, in den Turkrepubliken, in Zentralasien, in Afrika. Alles Beziehungen, die zur Stabilität beitragen, sagte er. Die Aufnahme der Türkei in die EU wird einen wichtigen Beitrag leisten für den regionalen und globalen Frieden. Zur Stunde feiern ihn seine Anhänger im großen Berliner Tempodrom. Triumphbilder, die vor allem für das Publikum in seiner Heimat bestimmt sind, denn in der Türkei ist gerade Wahlkampf. Erdogan gab sich bei seinem Berlin-Besuch betont selbstbewusst. Dass die Kanzlerin ihm eine Absage erteilte bei der Frage des EU-Beitritts seines Landes, schien ihn kaum zu berühren. Der türkische Ministerpräsident steckt zwar gerade in einer schweren innenpolitischen Krise, dennoch ist er der festen Überzeugung, dass Europa ihn und sein Land in Zukunft mehr brauchen wird als umgekehrt.
Im Machtkampf zwischen Regierung und Opposition in der Ukraine ist weiter keine Lösung in Sicht. Auch ein neues Gespräch zwischen beiden Seiten brachte kein Ergebnis. Die Führung in Kiew wandte sich unterdessen gegen Sanktionsdrohungen von Bundesaußenminister Steinmeier und bat den deutschen Botschafter zu einem Gespräch. Im Parlament forderten Regierungsgegner, die Befugnisse des Präsidenten einzuschränken.
Protestrufe der Opposition. Mörder, Mörder, rufen sie der amtierenden Regierung zu, bis diese die Tribüne verlässt. Die Opposition will eine schnelle Verfassungsänderung, um den Weg zu vorzeitigen Präsidentschaftswahlen zu ebnen. Die Regierung gibt sich unnachgiebig. Präsident Janukowitsch sei bereits Kompromisse eingegangen, sagt der Vorsitzende der Regierungspartei, indem er den Rücktritt des Ministerpräsidenten akzeptiert habe, die verschärften Demonstrationsrechte zurückgenommen und die Amnestiegesetze unterzeichnet habe. In der Sitzungspause besucht Oppositionspolitiker Vitali Klitschko den Präsidenten. Janukowitsch habe ihm gesagt, der Weg zur alten Verfassung, die die Macht des Präsidenten beschneidet, würde Monate dauern. Ich will noch einmal unterstreichen, dass jegliches Verzögern in dieser Sache das Risiko, dass es erneut gewalttätige Ausschreitungen gibt, erhöht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen auf dem Maidan ein halbes Jahr auf so eine Verfassungsänderung warten werden. Der Vertreter des Präsidenten im Parlament hatte gestern bemerkt, dass der Präsident über vorgezogene Wahlen nachgedacht habe. Heute zog er seine Aussagen zurück. Der deutsche Außenminister hatte gestern in der ARD gesagt, Sanktionen müssten als Drohmittel aufrechterhalten werden. In Kiew wurde heute prompt der deutsche Botschafter zum Gespräch gebeten. Das Außenministerium wollte von ihm wissen, was denn genau auf die Ukraine im Falle von Sanktionen zukommt.
Die Europäische Union geht künftig schärfer gegen betrügerische Bankmanager vor. Zinsmanipulationen und Insiderhandel werden EU-weit unter Strafe gestellt, wie das Europaparlament in Straßburg heute beschlossen hat. Die EU reagiert damit auf die jüngsten Skandale, bei denen Bankmitarbeiter jahrelang wichtige Zinssätze zu ihren Gunsten manipuliert hatten. Auch Anstiftung oder Beihilfe werden zum Straftatbestand. Berlins Kulturstaatssekretär Schmitz ist wegen der Steueraffäre um ihn zurückgetreten. Der SPD-Politiker hatte Vermögen in der Schweiz nicht versteuert. Ein Strafverfahren war gegen Geldauflage und Steuernachzahlungen eingestellt worden. Seine Partei diskutiert, Gesetze gegen Steuerbetrug zu verschärfen. Es geht um die Selbstanzeige. Meldet sich ein Steuersünder bei den Behörden, geht er gegebenenfalls straffrei aus, wie jüngst Alice Schwarzer.
Alice Schwarzer konnte sich der Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung durch eine Selbstanzeige entziehen. Sofort kam die Diskussion auf, ob eine solche Regelung noch zielführend sei. Nein, sagen jetzt die Sozialdemokraten.
Eine Lösung könnte aber darin liegen, dass die strafbefreiende Selbstanzeige für die großen Vermögen, für die großen Steuerhinterziehungen in Millionengröße abgeschafft wird, dass man sie aber für kleine Verstöße gegen das Steuerrecht, für kleine Fehler, die jeder Steuerzahler machen kann, beibehält.
Der Koalitionspartner allerdings sieht keinen Handlungsbedarf.
Eigentlich zeigen die jüngsten Fälle, dass das, was wir in den vergangenen 4 Jahren gemacht haben, funktioniert. Wir haben den Druck auf Steuersünder erhöht, wir haben die Selbstanzeige verschärft, wir haben den Druck auf ausländische Staaten erhöht, wir haben den Druck auf ausländische Banken erhöht und das hat dazu geführt, dass eine Menge Leute kalte Füße gekriegt haben und sich jetzt dem Fiskus offenbaren.
Die Linke ist prinzipiell gegen Straffreiheit durch Selbstanzeige.
Womöglich ist die Option, am Ende sich immer noch mit einer Selbstanzeige zu retten, für so manchen auch eine Motivation, weiterhin die öffentliche Hand, um Steuergelder zu betrügen. Und ich finde, es ist außerdem eine grundlegende Gerechtigkeitsfrage. In einer Gesellschaft, wo eine Verkäuferin für die Falschabrechnung eines Bons gekündigt wird, kann man nicht sagen, wenn du die öffentliche Hand um tausende Euro Steuern betrügst, gehst du am Ende straffrei raus.
Die Linke will deshalb auf jeden Fall aktiv werden. Für den Fall, dass die Koalition keinen Gesetzentwurf gegen Straffreiheit durch Selbstanzeige vorlegt, will sie eine eigene Initiative im Deutschen Bundestag starten.
Die elektronische Gesundheitskarte bleibt auch nach ihrer Einführung zu Jahresbeginn umstritten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung äußerte in einem Gutachten rechtliche Zweifel. So hätten die Kassen darauf verzichtet, die Fotos der Versicherten zu prüfen, obwohl sie dazu verpflichtet gewesen wären. Das Gesundheitsministerium erklärte dagegen, die Karte sei rechtmäßig. Auch die Ärzte müssten die Identität des Karteninhabers kontrollieren.
Andrea Voßhoff ist neue Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Sie ist die erste Frau in dem Amt, in das sie heute offiziell eingeführt wurde. An dem Festakt in Bonn nahmen auch Bundesinnenminister de Maizière als neuer Dienstherr und ihr Vorgänger Peter Schaar teil. Die Wahl der 55-jährigen Juristin war von der Opposition heftig kritisiert worden. Als CDU-Bundestagsabgeordnete hatte Voßhoff unter anderem die umstrittene Vorratsdatenspeicherung befürwortet.
Die Lufthansa-Piloten sollen in einer Urabstimmung über einen Streik im Frühjahr entscheiden. Das Ergebnis will die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit Ende März veröffentlichen. Hintergrund ist ein seit 2 Jahren schwelender Tarifstreit über die Gehälter und die Übergangsversorgung älterer Kollegen. An der Abstimmung sollen sich auch die Piloten von Lufthansa Cargo und der Tochter Germanwings beteiligen. In der russischen Olympiastadt Sotschi laufen die letzten Vorbereitungen für die Spiele. Heute traf dort auch die deutsche Olympiamannschaft ein. Mit dabei die deutsche Skiläuferin und Goldhoffnung Hüfel-Riesch. Ziel der deutschen Sportler ist es, wie zuletzt in Vancouver, möglichst 30 Medaillen zu gewinnen. In 3 Tagen sollen die ersten russischen Winterspiele eröffnet werden.
Die Eröffnungsfeier wird hier seit Tagen geprobt. Auch sonst ist in Sotschi so gut wie alles bereit für Olympia. Und auch alle Zweifel sollen beseitigt sein, auch die am Wetter. Die nächsten 10 Tage sei das ideal, sagt der Chefmeteorologe. Auf der Pressekonferenz fragt ein ukrainischer Journalist frech, ob Putins Charisma denn auch das Wetter beeinflusse. So eine Frage verstehe ich als Witz. Welche Macht unser Präsident auch haben mag in der Welt, auf das Wetter kann er keinen Einfluss nehmen. Putin besuchte heute bei Sotschi eine Aufzuchtstation für Schneeleoparden. Dass die sich vermehrten, zeige doch, dass die Umweltverhältnisse gut seien hier, sagte er, wohl als Antwort auf Kritik an der großflächigen Umweltzerstörung für Olympia. Das russische Fernsehen zeigt seit Tagen eine Ankündigung für seinen Film zu Olympia, zu Putins Olympia. Ich habe diesen Ort selbst ausgewählt. Ich bin im Geländewagen hier hochgefahren. Und als wir hier an einen kleinen Fluss kamen, da habe ich gesagt, lasst uns genau hier mit dem Bauen beginnen. Die Winterspiele im subtropischen Sotschi sind die teuersten der Geschichte und die vielleicht umstrittensten. Russlands Menschenrechtspolitik, die Korruption bei den Olympiabauten und die Umweltzerstörung werden kritisiert. Kommenden Freitag werden die Spiele eröffnet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. Februar.
Auch in den nächsten Tagen präsentiert sich das Wetter eher frühlingshaft als winterlich. Atlantische Tiefausläufer lenken milde Luft und Wolken mit Regen nach Deutschland. Dabei lebt auch der Wind deutlich auf. Der Regen im Norden zieht heute Nacht bald ab und dann zeigen sich vielerorts die Sterne, bevor sich Nebel- oder Hochnebelfelder ausbreiten. In der Früh verdichten sich die Wolken im Westen wieder und bringen erste Regentropfen. Von der Ostsee bis nach Sachsen bleibt es morgen meist freundlich, während sich von Westen gebietsweise Regen ausbreitet. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Nordwesten und Westen frisch mit starken Böen, an der Nordsee sowie im westlichen Bergland mit Sturmböen. Am Niederrhein heute Nacht bis +4, in Schneelagen des Erzgebirges -7 Grad. Dort morgen knapp über 0, im Südosten bei Föhn bis 11 Grad. Am Donnerstag vorübergehend wieder freundlicher, bevor am Abend von Westen neuer Regen heranzieht. Am Freitag wechselhaft und sehr windig, am freundlichsten im Südosten bei Föhn. Auch der Samstag verläuft unbeständig und zum Teil windig.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Kurzbesuch, wie der türkische Ministerpräsident in Deutschland wirbt, und Kulturwandel, 10 Jahre Facebook. Und was kommt jetzt? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.